Willkommen bei Machergeist. Mein Name ist Remo Ruska, ich bin dein Host. In den ersten Episoden 2023 ging ich auf eine Reise mit Weggefährten zur Frage, was den Wandel möglich macht. Bereits ab der Episode 8 zeichnete sich der Wechsel ab und ab Episode 12 ist dies ein Podcast für persönliche Entwicklungswege. Mit der eben erwähnten Entwicklung, Offenheit und auch Verletzlichkeit. Letzteres ist die Superpower, um echt und authentisch zu sein. Menschen erzählen, was sie antreibt, wie sie ein Knistern bei ihnen zeigt und wann Bewegung mit Menschen und Themen für inneres Wachstum sich entfaltet. Heute sitze ich im Studio beim RefLab. Ref, what? Fragst du dich vielleicht? Du kennst vielleicht die Tendenz, dass fast jede Firma ein Innovationslabor oder eben ein Lab hat und darum herum eine Art von Zirkus entstanden ist. Ich war 2018 das erste Mal hier am Hirschengraben in Zürich. Es ging um neue und andere Formen von Gemeinschaften in kirchlichen Immobilien. Damit ist auch die Antwort da, was das RefLab ist. Das RefLab ist ein Labor der reformierten Kirche des Kantons Zürich. Das RefLab ist für mich viel mehr das, was ein Labor oder eben ein Lab eigentlich sein sollte. Ein Ort für Reflexion. Um die drei Bewusstseins, das Spirituelle, der spirituelle Anteil, der emotionale Anteil und der rationale Anteil, in einem selber besser zu verstehen und gegebenenfalls zu entwickeln. So kann das Machen wachsen und eine andere Klarheit hervorbringen. Mit anders denke ich an etwas Vielfältiges, nicht Dualistisches. Eben der Zwischenraum zwischen Gut und Schlecht oder Böse. Und ich denke an den Menschen, der die dafür nötige innere Reife erkunden will und auch etwas eben dafür macht. Aus meinem Weben auf meiner Reise wurde ich irgendwann angefragt, ob ein Kommentar, den ich auf der Webseite vom RefLab, also auf reflab.ch, hinterlegt habe, für das Buch Rückkehr der Delfine abgedruckt werden kann. Und darin ist mein heutiger Gast, Evelyn Baumgerger, mit drei Texten auch präsent. Und so habe ich begonnen, sie zu verfolgen, auf LinkedIn zuerst, und dann haben wir telefoniert und habe ich dich gefragt, ob du Zeit hast. Eben, sie sitzt heute vis-à-vis von mir, das erste Mal so in einem professionellen Podcast-Studio, weil ihr macht ja ganz viele Podcasts. Und um sie ein bisschen einzuführen, habe ich ein Zitat von eurer Webseite genommen, und das Zitat stammt von Stefan Jütte, der die Themen Ethik und Theologie für die evangelische reformierte Kirche Schweiz verantwortet, und er schreibt über dich, dass du eine postinstitutionelle Christin und Feministin mit Liebe für Sprache, Mitmenschen und viel Neugierde für Spiritualität, Glaube und Theologie bist, dass du Künstlerin, Bergsteigerin, ehrgeizig, selbstkritisch, aber auch zuversichtlich bist. Und damit komme ich jetzt nach einem langen Einstieg zur ersten Frage, und ich würde auch sagen, ich wechsle jetzt auf Schweizerdeutsch, weil das ist unsere Muttersprache. Und darum, Evelyn, ja, die erste Frage: Wer bist du? Alles da davon? Oder etwas ganz speziell?
Zuerst einmal merci vielmals für die Einladung in deinem Podcast, Remo. Danke vielmals. Ich freue mich, dass du da ins RefLab gekommen bist. Ich finde, in dem Zitat, Stefan hat mich sehr gut getroffen. Darum steht das auch immer noch auf der Webseite. Stefan ist mein früherer Vorgesetzter, der das RefLab mitgegründet hat. Ich finde, ich bin immer noch alles von dem, obwohl mit Bergsteigerin hat er ein bisschen übertrieben. Ich bin einfach gerne in den Bergen unterwegs. Genau.
Und du hast jetzt gesagt, das RefLab. Stefan ist bei der Gründung dabei gewesen. Bist du da schon da gewesen, oder
wie hat sich das? Ja, ich bin auch von mehr oder weniger Anfang an dabei gewesen. Ich bin im Moment an meinem Masterabschluss vom Theologiestudium an der Uni Zürich und bin so ein bisschen nebenberuflich zuerst reingerutscht und arbeite jetzt als Co-Leiterin vom RefLab 60% da. Am Anfang habe ich einfach nur geschrieben, dann habe ich angefangen, Videos zu machen, und das ist jetzt so das, was ich im RefLab am meisten mache. Genau.
Und wenn ich eben noch ein bisschen, wir haben ja vorher im Vorgespräch eben auch über meine Anfänge und so geredet, und du bist ja nicht immer Theologin gsi, Prägungen und so sind ja ganz andere. Und vielleicht kommen wir dann zu dem Schnittpunkt oder, in deinem Leben, wieso hat es den Wechsel gegeben. Aber vielleicht noch ein bisschen vorher, wer du bist, oder? So das postinstitutionelle Christin können wir vielleicht nachher anschauen, aber so ein bisschen, wer bist du? Oder? So das Künstlerin, das Ehrgeizige, das Selbstkritische, woher kommt das?
Woher kommt das? Ja, schwierig zu sagen. Wie das, ich denke, das sind familiäre Prägungen, das ist ein Charakter, den man ein Stück weit mitbekommt. Ich probiere sehr gerne Sachen aus. Ich mache sehr gerne Sachen gut. Ich habe auch Angst davor, etwas nicht gut zu machen. Und das macht einem vielleicht auch ehrgeizig.
Es ist spannend, dass du sagst, Angst, oder? Da können wir nachher noch ein bisschen unter Umständen einfach noch darauf eingehen. Weil Angst spielt auch eben, wir machen eine enorme Rolle. Oder? Also ich bin x-fach an meine Angstgrenzen angeführt worden. Und eben teilweise auch darüber hinaus. Und ich glaube, das ist aber auch genau die Beziehung, oder, zwischen was und die Angst wirklich gut kennenzulernen. Aus dem Werdegang, vielleicht können wir auf den noch ein bisschen eingehen, oder, bevor wir jetzt dort hineintauchen, zu stark in die tieferen Themen. Oder. Was war denn dein Werdegang vorher gewesen, oder, bevor der Moment gekommen ist, wo du gesagt hast, ich will mich mit der Theologie noch ein bisschen tiefer auseinandersetzen?
Es ist schon lustig, im Rückblick hat man immer so einen roten Faden, der plötzlich klar wird. Und mittendrin sieht man nicht unbedingt. Ich habe die Matur gemacht auf Gestaltung, gestalterischen Vorkurs, habe Kunsttheorie studiert an der Hochschule für Gestaltung hier in Zürich und bin über das in Kulturjournalismus reingekommen. Ich habe eine Zeit lang bei einer Tageszeitung geschafft auf der Kulturredaktion. Und nachher ins Ausland und noch nicht zurückgekommen in einem anderen journalistischen Bereich, Religion und Gesellschaft, und habe gemerkt, ich möchte besser mitreden können. Und so gerade dort, wo ich nicht einverstanden bin mit dem, was ich höre, und die Intuition habe, das könnte man doch jetzt auch im Religiösen, das könnte man doch jetzt anders denken, ist das wirklich so einfach, wie es mir da erzählt wird, und bin dann wie nicht mehr drum herumgekommen und habe dann angefangen, Theologie zu studieren.
Das ist spannend, oder? Weil eben für mich, wir haben es im Vorgespräch auch nicht so gesagt, oder? Also für mich, ich habe das auch im x-fach biegen, die Frage. Dann würde ich mich dort auch noch tiefer reinknündeln. Und habe dann in einem Krisenmoment die Bibel vorgenommen. Und als ich überkommen habe zur Kommunion, ich bin katholisch in dem Sinn erzogen worden, obwohl meine Mutter reformiert war. Also dort der Konflikt zwischen den Konfessionen in der Familie gehabt. Und habe dann entdeckt, wie du vorher gesagt hast, im Rückblick erkennt man das Leben auf einmal und den roten Faden. Mache ich den Kopfdeckel auf und dann hat mein Taufpate, nicht Taufpate, sondern Kommunionpate, hat mir in das Buch reingeschrieben, im Buchdeckel, vielleicht dienst du einmal in deinem Leben. Und ich so, genau. Und ich so, okay. Und es ist jetzt das Buch in meinem Büchergestell, das am meisten Post-its drin hat, hätte ich im Vorschau auch nicht gedacht.
Ja.
Und darum vielleicht jetzt so, das zum ein lancieren, dass eben das Post-Institutionelle, und ich glaube, genau da fängt es an mit dem Buch, oder? Wo gab eben sehr viel drin hat, oder? Um sich reflektieren. Sich selber, aber auch seine Beziehungen. Ja, wie ist dein Bezug zu dem Buch aller Bücher?
Ich bin in einer Freikirche aufgewachsen, sehr, sehr religiös. Also die Bibel, die biblischen Geschichten haben für mich von Anfang an, von früher Kindheit, eine sehr grosse Rolle gespielt. Mit denen bin ich aufgewachsen, mit Geschichtenkassetten, mit Bibelcomics, mit wirklich fast jeden Tag Bibel lesen, beten und so. Es hat etwas sehr Spielerisches gehabt. Ich habe das überhaupt nicht als Zwang empfunden. Genau, habe irgendwann dann gemerkt, die Art von Religiosität war sehr eine äußerliche für mich und hat mich nicht so berührt, wie ich mir das gewünscht hätte. Ich war enttäuscht und habe mich dort zuerst mal ein bisschen abgekehrt davon als junge Erwachsene. Ich habe dann später gemerkt, ah doch, irgendwie klingt es gleich an in mir. Ich glaube ja gleich an den Gott, der da in dieser Bibel beschrieben wird. Irgendwie. Und mit dem Theologiestudium habe ich dann definitiv nochmal einen neuen Zugang gefunden, also auch einen wissenschaftlichen. Dort liest man die Texte ja auch, also einerseits in der Grundsprache, andererseits schaut man an, wie haben sie sich verändert im Laufe der Zeit, was sind da alles für Einflüsse drin, was für Faktoren, historische, kulturelle. Und heute ist die Bibel für mich ein wahnsinnig faszinierendes Buch, weil es einerseits, es hat so viele Texte drin, so viele verschiedene, und man kann die auf so viele verschiedene Arten und Weisen untersuchen und denen näher kommen und eben so die ganze Auseinandersetzung mit, wie haben die Leute dort mal gelebt, wo die Texte entstanden sind, was sind die aktuellen Fragen gewesen, gesellschaftlich, politisch, was haben sie für religiöse Vorstellungen gehabt und was davon ist etwas, was mich heute auch noch, also wenn ich an die Gottheit glaube, die dort abgebildet wird, dann ist die überzeitlich und auch heute noch da. Was hat denn das mit mir zu tun? Also es ist sehr, sehr vielschichtig und je nachdem, auch welchen Hut das ich anhabe, bin ich einfach die Evelyn als gläubige Person, bin ich Theologin, stehe ich jemandem Rede und Antwort, der Fragen hat, dann habe ich verschiedene Zugänge dazu. Auch kritische, je nachdem.
Mhm. Aber ich glaube, das ist ja genau auch die Idee, oder? Soll ja den Diskurs fördern, oder? Und da machst du ja jetzt auch viel, oder, um den Diskurs zu fördern. Ich habe in der Vorbereitung auch eben spannende Texte nochmal, unter anderem im Rückkehr der Delfine, habe ich deine Texte nochmal gelesen und dann auch einen Text, wo glaube ich, aber auch über die Bibel geschrieben hast, die einzelnen Magazin, Bibeltexte. Ja. Und ich glaube, so darf man sie ja auch nehmen, oder? Als Geschichte zum Reflektieren.
Ich glaube, es gibt da gar nicht Kategorien von dürfen und nicht dürfen. Es ist ein Buch, man kann grundsätzlich mit dem machen, was man will. Ja, es gibt sicher Zugänge, die hilfreicher sind als andere. Es gibt Leute, die die Bibel irgendwie als Rezeptbuch fürs Leben anschauen. Das finde ich jetzt weniger gelungen. Ich fände es aber genauso wenig gelungen, wenn man es einfach als Märchenbuch und als Geschichtenbuch anschauen würde. Mhm. Es gibt ganz verschiedene Textgattungen auch dort drin, wo man auch separat kann anschauen kann und anschauen, in welcher Situation, wie du erzählt hast, in welcher Situation bin ich jetzt, was würde mir jetzt helfen?
Mhm. Wenn wir reflektieren, oder? Dann geht es ja immer auch darum, um meinen eigenen subjektiven Blick auf die Welt, auf das, was draußen ist, zu hinterfragen, anzuschauen. Wenn du jetzt so ein bisschen an das Buch oder auch an die Arbeit, die ihr da macht, schaust, ja, welche vielleicht Abschnitt, wenn es ums Buch geht und jetzt bei eurer Arbeit, welche Arbeit, welche Teil davon unterstützt Menschen am ehesten, basierend jetzt auf dem, was du an Reflexion, an Resonanz bekommst. Vielleicht zuerst das Buch, wenn wir gerade beim Buch gewesen sind und nachher bei der Arbeit, ja, bei der FRF Lab.
Mir ist bei beidem, also bei meinem Menschsein und bei meinem beruflich Tätigsein, ist es mir wichtig, dass ich den Leuten, die ich im Kontakt bin mit ihnen, das Gefühl geben, dass ich sie möchte verstehen und dass sie, auch wenn ich sie nicht verstehe, dass sie nicht allein sind in ihrem Menschsein. Und ich glaube, das ist zum Beispiel so ein Zugang, den man haben zu der Bibel. Wenn man jetzt das Buch nicht gross kennt, dann wird einem das vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht überrascht einem das, wenn man nachher Psalmen liest und merkt, dass die Hälfte der Psalmen Gott anklagt oder Mühe mit dem Leben ausdrückt und teilweise bis ins Wehleidige, aber auch ins Hässige und ins Begründete, Verzweifelte eingeht und man dann merkt, in solchen Lebenssituationen man ist nicht allein. Das ist etwas, wo die Leute dort mal schon hatten, wo sie aber nicht in sich hineingefressen haben, sondern wo sie auch das grosse Ganze, wo sie sich drin befinden, mit einbezogen haben. Man kann dem Gott sagen. Oder im Christlichen ist das wie ein Gegenüber, wo ich Gott nenne. Das ist zum Beispiel ein Zugang. Dann gibt es andere Zugänge. Die Bergpredigt ist einer der bekanntesten Texte aus der Bibel. Er steht im zweiten Teil, also im hinteren Teil, Matthäus-Evangelium, Kapitel 5 bis 7. Das ist so eher ein ethischer Text, also wo es darum geht, wenn die goldige Regel steht zum Beispiel drin, behandle du deine Mitmenschen so, wie du von ihnen möchtest behandelt werden. da sind mehr so gute Ratschläge vielleicht drin, bis zum Leben. Auch wenn du nur irdischen Reichtum verfolgst, dann musst du dich nicht wundern, wenn er irgendwann weg ist, such Schätze im Himmel. Also such, das ist natürlich Sprache von vor 2000 Jahren, der Schätze im Himmel. Such etwas, wo nicht materiell ist, wo nicht zeitlich ist, und investiere dein Leben dort drin. Also eben, wie gesagt, je nachdem, welche Situation dass ich drin bin, kann die Bibel mir Resonanz bieten auf das. Ich würde immer noch nicht sagen, die Bibel kann helfen, weil eben, die Bibel ist ein Buch, es sind Texte, aber im darüber nachdenken, im darüber reden, im damit meditieren, beten, kann das einem vielleicht weiterhelfen. Und Ähnliches probiere ich mit der Arbeit im RefLab. Uns ist sehr wichtig, dass wir unsere Community sehen. Also wir legen auch viel Wert auf Interaktion. Wir verstehen uns als eine Art digitales Lagerfeuer. Und am Lagerfeuer ist nicht wie in einer Kirche, dass es eine Kanzel gibt und Zuschauerreihen oder Publikums- oder Gemeinde, präziser gesagt Gemeinde, die dabei ist und eine Person erzählt, sondern wir sind miteinander im Austausch. Also die Leute können erzählen, was erleben sie in ihrer religiösen Praxis, aber auch in ihrem Leben, mit welchen Fragen sind sie unterwegs, welche Antworten haben sie für sich gefunden, und da sind wir fest im Austausch mit Leuten.
Das finde ich mega spannend, oder? Weil das ist ja das, was wir heute eben ein bisschen leiden darunter, einander zuhören. Und einfach auch mal, wir haben vorher so ein bisschen Moment von Stille, oder wenn die Zeit einmal einfach angehalten wird und ich mal kurz einen Moment kann innehalten und einfach mal sagen, hey, was ist jetzt gerade, oder? Und dafür braucht es die Momente, oder? Wo eben heilig sind, um das Wort zu brauchen, oder? Weil ja, sie helfen, überhaupt noch können zu reflektieren. Weil eben, sie haben so viel Ablenkung in unserer modernen Gesellschaft, dass wir wieder lernen dürfen, als Lagerfeuer zu kommen. Und ich finde es mega schön, oder, dass ihr eben ein digitales Lagerfeuer bietet. Und du hast irgendwann auf LinkedIn, habe ich das gemerkt, und dann kommentiert mit diesen mutigen Fragen.
Ah ja.
Und das habe ich wirklich mega schön gefunden.
Soll ich schnell erklären?
Ja, gerne. Wie du darauf gekommen bist und was es ist.
Ja. Ich bin letztes Jahr 40 geworden und habe viermal Geburtstag gefeiert. Und habe bei den Festen gemerkt, wie ich Mühe habe, den Leuten gerecht zu werden. Also wie ich merke, da kommen die Leute wirklich, weil es ein runder Geburtstag ist, kommen sie von weiter her, nehmen sich Zeit. Und ich bin eigentlich die ganze Zeit beschäftigt mit Leuten Hallo sagen, die kommen, oder Leute verabschieden, die gehen, oder schauen, ob es noch Buffet hat und so. Und habe vor meinem letzten Fest noch den Impuls gehabt, Fragen aufzuschreiben, wo mir die Leute etwas tun können. Also ich habe dann Fragen aufgeschrieben, wie, was findest du, sollte ich in den nächsten 10 Jahren von meinem Leben machen? Und es sind immer so Doppelfragen, wo auch eine an den Gast gerichtet ist, und was steht auf deiner Bucketlist? Und dann war der Geburtstag im Ende Jahr und es hat geschneit. Es war der erste Tag, wo es so geschneit hat. Das war verrissen. Ich mache das traditionell so. Und es hat mir die Fragen, die ich ausgedruckt habe, jetzt mir dann sind nass geworden. Und ich konnte den Leuten nicht können sagen, ja, nehmt jetzt einen Stift und schreibe mir das auf, bevor ihr geht. Und dann habe ich das Kistchen genommen, in die drin hatte, und bin von Person zu Person gegangen und habe der die Frage gestellt. Und das hat einfach so mit jeder Person so 3 Minuten gegeben, also ganz ein dichter Austausch war. Sehr persönlich. Rundum sind manchmal Leute, die auch noch zugelassen haben und teilweise auch die Fragen beantwortet haben selber. Und das habe ich so, das hat mir so, das war so wohltuend gewesen. Und das war dann das einzige von diesen 4 Festen gewesen, wo ich nachher zu Abend ins Bett bin und das Gefühl hatte, ja, jetzt sind die Leute, ich habe wirklich mit den Leuten Zeit verbringen und so einen Quality Moment teilen. Und mutige Fragen habe ich dem gesagt, weil es teilweise sehr persönlich sind. Also an mich selber gerichtet, also dass ich das Gegenüber frage, wo findest du, habe ich mich weiterentwickelt? Das braucht ja Mut, um so etwas zu fragen. Und was könnte ich vielleicht noch? Und aber auch als Gegenüber, wo kann ich dich noch unterstützen in deiner Entwicklung? Und die habe ich dann auf LinkedIn geteilt und auf das bist du aufmerksam geworden.
Genau. Und der erste Gedanke war, ich kenne es aus den Gemeinschaften heraus, wo ich aus den Männerkreisen kenne, wo auch tiefer sind, oder? Wo auch einladen in eine tiefere Begegnung. Und ich weiss, vorher ist mir gerade, wo du erzählt hast, ist mir das Wort nährend gekommen. Und ich glaube, das passt sehr gut. Es ist sehr nährend. Und das ist vielleicht auch das, ist es das, was die Arbeit, die ihr macht, auch ein bisschen beschreibt, dass man so das Menschliche nährt oder nähren möchte? Oder würdest du es anders beschreiben?
Das müsstest du sagen, als quasi Konsument oder Community. Das wäre auf jeden Fall das, was wir uns wünschen. Also wir wünschen uns, dass so spirituelle Nomadinnen bei uns Sachen finden, die ihnen gut tun, die nicht einfach in dem ganzen Lärm, digitalen Lärm, einfach nochmal Content mehr sind, nochmal ein Video mehr, nochmal ein Podcast mehr, sondern dass es wirklich Sachen sind, wo man sich gesehen fühlt, wo man kann interagieren damit, wo einem weiterbringen. Ich würde mir das sehr wünschen. Und wir kommen solche Feedbacks über, ja. Schlussendlich passt es wahrscheinlich auch nicht für alle.
Wie, das kann man glaube ich auch nie, kann man irgendwie auch nicht erfüllen. Oder wir sind ja alle subjektiv, wir sind alle irgendwie unsere eigenen Wesen. Und allen, wenn man es allen recht machen würde, dann hat man irgendwie niemandem gerecht, oder? Weil die Polarität gibt es ja dann irgendwo auch noch, oder?
Genau. Wir haben sehr eine breite Palette von verschiedenen Podcasts und Formaten, wo sich sicher viele Leute verschieden abgeholt fühlen, aber du hast natürlich recht, ja.
Wie gehen die mit, aber ihr seid ja eben aus der reformierten Kirche gegründet worden. Wie gehen ihr eben mit dieser Pluralität um, von Nicht-Glauben, Glauben? Beim Nicht-Glauben gibt es ja das Atheist, das Label, oder? Wo ich auch überhaupt nicht gerecht finde. Weil ja, meine, ich habe auch nicht gerne, wenn man mir einfach über was auch immer gläubig X, oder? Sondern ich bin auch ein vielfältiges Wesen und habe auch nicht nur diesen Anteil. Und genau gleich verstehe ich einen Atheist, wenn er sagt, hör auf mit dem Label, oder?
Es gibt ja Leute, die sich das selber, so bezeichnen, dort würde ich das unbedingt respektieren.
Ja, wie gehen die mit dem um, mit dieser Pluralität? Ist einfach ein Teil von dem, oder kommen die Feedbacks überall von Leuten, die sagen, hey, ich erkenne so etwas wie Kirche neu an dem digitalen Lagerfeuer?
Die kommen wir tatsächlich über. Und es ist nicht, ich möchte unbedingt sagen, es ist wie nicht unser Ziel, eine Image-Kampagne für Kirche zu machen, sondern wirklich direkt. Wir sind das Projekt von der reformierten Landeskirche. Ich finde es sehr eine coole Erweiterung von dem Angebot, das Kirche sonst macht, also auch vor Ort, wo es sehr gute Angebote gibt, wo man aber merkt, das erreicht einen relativ kleinen Kreis von Leuten. Also einerseits geografisch, andererseits zeitlich. Und dann kommt es auch noch darauf an, wie das Angebot aufgemacht ist, welche Leute es anspricht. Da bilden wir eine Ergänzung dazu, ohne den Anspruch, da irgendwie Leute in die Kirche zu holen. Jetzt habe ich die Frage vergessen, wie gehen wir mit der Pluralität um? Ich glaube, Pluralität ist einfach real heute. Also auch online, im Digitalen, wo wir uns bewegen, da gibt es so viel Angebot von Sinn oder von Deutungsversuchen, da sind wir einer davon. Und da ist auch das Christentum eins von diesen Angeboten. Ich möchte das gar nicht irgendwie positiv oder negativ werten. Ich finde es viel durchlässiger, als ich das früher wahrgenommen habe. Also ich würde auch nicht so eine Grenze ziehen zwischen gläubigen und nicht gläubigen Leuten, sondern ich mache die Erfahrung, wenn ich mit Leuten schwätze, die sich jetzt nicht als religiös bezeichnen würden, dass sie auch Sachen, sie deuten die Welt auch auf ihre Sicht. Und da gibt es meistens viel mehr Überschneidungen, als man das meint.
Aus dem Glauben, nicht Glauben raus, oder? Vielleicht ist es jetzt ein rüppiger Übergang, aber für mich hat ja das viel, aus dem Vorgespräch auch, viel auch mit ja, mit wer wir sind als Menschen, oder? Und dem Bewusstsein, wo ja bis heute irgend so ein Mysterium ist. Und eben, wir haben dann darüber geredet, eben, dass es darum geht, ja, uns zu entwickeln, oder? Wir wollen ja wachsen als Menschen. Zumindest von der Geburt bis zu dem, wenn wir, ja, ich sage jetzt dem, den Löffel abgeben. Wo uns irgendwie genährt hat auf der Reise, oder? Der Löffel als Zeichen. So.
Schön.
Ja. Und ich habe lange gebraucht, bis ich verstanden habe, ich wachse auch nach 18 oder nach 20, noch wenn der Körper ausgewachsen ist. Das habe ich lang gebraucht, bis ich das verstanden habe. Und da drin, wir haben eben geredet, also so ein bisschen die drei Bewusstseins, wo man heute so glaubt, eben, wir finden sie in den unterschiedlichsten Beschreibungen. Aber so das Rationale, das Emotionale und das Spirituelle oder eben auch Psyche, je nachdem, Glauben, nicht Glauben oder Zugang zur Spiritualität oder eben auch nicht, gar nicht, oder dann geht es um Psyche. Und dann eben, dass die drei, wenn man die immer wieder nährt, oder? Und mit dem Reflab und dem digitalen Lagerfeuer, den Spruch da noch nicht gesehen habe, oder, geht es ja um Verstand und Emotion, genau, durch einen spirituellen Verstand, Zugang, ja. Durch einen spirituellen Zugang, oder? Und dann haben wir eigentlich alle drei. Würdest du das so unterschreiben, oder? Sagst du, nein, ist ein bisschen ein anderes, wir haben ein anderes Verständnis.
Ja, das finde ich schön, dass du das so siehst. Also wir haben, es hängt bei uns im Büro noch mit für dein Gefühl und deinen Verstand. Ich finde das nach wie vor sehr eine schöne Umschreibung, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass Religion häufig das eine oder das andere kippt. Also zum einen hat man sehr kognitiv lastige Theologien, Erklärungsversuche, Diskussionen, wo das spirituelle, das Liebliche auch überhaupt nicht irgendwie anklingt. Und auf der anderen Seite hat man gewisse Strömungen, wo nur die Emotionen ansprechen, wo mir dann manchmal ein bisschen zu wenig Substanz drin ist, was auch das Überlegen angeht.
Ich finde es spannend, oder? Es ist mir gerade vorher das Bild gekommen und die Frage. Eben die verschiedenen Themen, die Mensch sein ausmacht. Oder? Du hast ja gesagt, du hast aber im ersten Teil von deinem beruflichen Werdegang auf deiner Lebensreise Kulturjournalismus gemacht. Oder? Du warst ja auch in Unternehmungen, gewesen, in Redaktionen, in Verlagen und so. Und in dem Sinne hast du auch einen Zugang zu Führung, Management, Organisationen und so. Und wie hast du da oder vielleicht auch heute, oder? Heute ein bisschen vielleicht von einer anderen Perspektive einen Blick drauf, wie nimmst du die Welt wahr und wenn jetzt der Zugang von Ratio, Gefühl und spirituellen Zugang zu diesen beiden Welten in uns hinein, aber auch in unserem Miteinander, oder? Wenn du auf Wirtschaft, das ist jetzt ein grosses Wort, aber eben viele Verlage gehören für mich auch dazu, wie blickst du auf die Welt oder spielt die eine Rolle in dieser Arbeit, die wir machen?
Finde ich mega spannende Frage. Ich war ja dort ein kleines Rädchen im Getriebe. Und ich gekündigt habe bei der Zeitung, das war vor 12 Jahren. Dort ist so Online-Journalismus angefangen in Fahrt zu kommen. Es hat sehr viele Umstrukturierungen gegeben und es war eine brutale Welt. Da können ein paar Leute aus der RefLab-Redaktion ein Liedli singen davon, wie dort mit Leuten umgegangen worden ist. Heute habe ich tatsächlich eine andere Perspektive, weil ich selber da jetzt eine Teamleitung habe, oder? Und Verantwortung trägt für Mitarbeitende. Ich finde es ganz spannend, so die überlegen, wie können wir als Team gut zusammenarbeiten. Ich probiere mich immer ein bisschen wieder mit so New Work-Themen auseinanderzusetzen und probiere, die Gratwanderung zu machen zwischen wie können wir als Menschen da nicht einfach unsere Lebenszeit verschwenden in einem Job, den wir brauchen, um finanziell über die Runden zu kommen, oder? Wie können wir miteinander zuverlässig umgehen und gleichzeitig Freiheiten geniessen? Und ich glaube, sind sie gesund? Also wenn eine Mitarbeiterin merkt, ihr geht es nicht gut, sie ist jetzt nicht in dem Sinn leistungsfähig, wie sie es gerne wäre, und das würde ihr gut tun, eine kurze Auszeit zu nehmen, lässt sich das vereinbaren mit dem Team, wo muss zuverlässig zusammenarbeiten können. Ich glaube nicht nur, ich bin wirklich überzeugt davon, dass es sich lohnt, auch die mentale Gesundheit und das Wohlbefinden von Mitarbeitenden an erste Stelle zu setzen, weil ich glaube, gerade in einem, ich spreche jetzt für das RefLab, gerade in so einem Team, wo sehr fest um innere Ressourcen geht, wo es um eben Spiritualität geht und wo wir auch alle sehr fest unsere Persönlichkeit auch in unseren Inhalt bringen. Also wenn wir auf reflab.ch schauen, dann gibt es ganz viele Artikel und Podcasts, wo wir als Menschen auch spürbar werden. Wir können das nicht ausklammern und sollten das auch als arbeitende Menschen nicht müssen. Das finde ich mega spannende Themen. Ich will mich da auch gerne weiterbilden. Das ist jetzt für mich auch noch relativ neu.
Spannend, was du sagst. Und, also ich bin mit dem Thema schon länger unterwegs. Und, am Anfang hat es so ein bisschen angefangen mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement, oder? Mm. So der Fruchtschalen. Und das ist ja weit von dem entfernt, was du jetzt gerade so spontan, intuitiv als Antwort gegeben hast. Und das hat mich auch sowas vertriggert am Anfang. Ich habe gesagt, es kann ja ohne wohl euer Ernst sein, jetzt redet ihr über Gesundheit. Und dann hat er eine Fruchtschale an, oder? Oder ein Jückelkasten, oder bei dieser ganzen New Work Bubble, oder? Muss ich sagen, ich habe auch mal einen Blogpost gemacht, oder? Wo ich gesagt habe, schauen wir irgendwo in ein schwarzes Loch rein, oder was machen wir eigentlich da für eine Diskussion? Und dann haben wir irgendwie begriffen, um was es geht. Es ist eigentlich die Sehnsucht nach einem Menschsein in der Arbeit. Und ich habe eben von dem Podcast-Gast ja erzählt im Vorgespräch, den ich hatte, ich glaube Folge 5, Robert-Josef Stadler, der seit 40 Jahren sagt, das menschliche Sein mit dem wirtschaftlichen Tun verbinden. Wo ich wirklich muss sagen, das trifft es so fest. Und wenn man mit dem Satz ein bisschen reflektiert, oder, merkt man, ui, da geht tief. Und er hat mir mal gesagt, Remo, wieso redest du von euch? Das ist morgen von gestern. Mhm. Und auch das finde ich so, die New Work-Themen, oder? Es ist schon, es hilft, oder? Aber es rettet, ich nehme jetzt extra das Wort, kann man auch, vielleicht kannst du es noch ein bisschen einführen, in einem religiösen Kontext, ich sage jetzt extra retten, oder? Es rettet uns nicht von der existenziellen Frage. Und wenn wir in der Wirtschaft wollen, vorwärts kommen und im Machen wollen, vorwärts kommen, dann müssen wir uns, oder müssen wir, dürfen wir, oder eben, ich muss irgendetwas, eine Ressource in mir finden, die sich diesen Fragen stellen will. Und sonst ist alles immer neu, neu, neu. Ich gehe auf Suche, 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 aber ich komme nie an.
Ich frage mich aber, ob das für alle Leute, also zum einen empfinde ich uns da als sehr privilegiert, auch dass wir das da können. Ich glaube auch, Schönheit ist etwas, was mir mega wichtig ist. Und da, eben, du bist vorher in unser Büro gekommen und hast gesagt, ah, ihr habt es schön da. Und die Sonne hat so eingeschonen und wir haben so einen luftigen Dachstock, den wir arbeiten können. Das ist eine wahnsinnig privilegierte Situation. Auch, dass wir die Frage überhaupt da reinbringen können. Ich wünschte mir, es wäre überall so. Und gleichzeitig glaube ich auch nicht immer, dass der Arbeitskontext der richtige Kontext ist, um die existenziellen Fragen zu stellen. Also wir bringen da unsere Persönlichkeit sehr fest rein, aber ich habe auch schon Arbeitskontext erlebt, wo das ein Stück weit eingefordert worden ist, jetzt gerade in einem christlichen Bereich, wo man so bis zum Zusammenbeten während der 9-Pause, und das habe ich als übergriffig empfunden. Ich finde es auch wichtig, dass man sich doch abgrenzen kann und dass man auch jetzt in Anführungszeichen nur arbeiten kann.
Ja, da bringst du mich zu einem Aspekt, den wir vorher besprochen haben, oder? Also das, mit dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren und den vier Quadranten von dem Integralen, oder? Wo ja eben nichts anderes ist als die drei Aspekte, oder rational, emotional, spirituell, Psyche entwickeln. Also die drei Sachen gut balancieren, dann gehen die Räume auf in das Integrale. Und ich bin voll bei dir, oder? Das, gewisse Sachen gehören nicht in den Arbeitskontext. Das darf, es muss unbedingt, oder? So, jeder Mensch darf sich die Frage stellen, stopp, das geht zu weit. Und wir müssen uns wieder wirklich auch in dem New Work Bubble innen, oder? Irgendwie auch, oder einfach alles, was mit Arbeitsweisen und Arbeitskultur, Arbeitsklima zu tun hat, oder? Um das Wort nicht mehr zu brauchen, New Work, oder? Wieder sagen, hey, Moment, Entschuldigung, oder? Haben wir jetzt da eine private Konversation oder geht es um die Arbeit? Und da finde ich eben auch, oder, sehr heilend, was wir jetzt in einem Monat in Liechtenstein an der Konferenz Integrales Management besprechen, wo es wirklich einfach von der Quellperson, eben schon der Robert-Josef Stadler, der sagt, wir müssen aus dem vierten Quadrant, oder, aussen, kollektiv, also Strukturfragen etc., von dort her die Entwicklung vorantreiben. Was ist passiert, eben das, was du vorher erzählt hast, oder? Gehen wir zusammen beten oder zur 9. Pause. Und das ist in der Tat für mich ein Übergriff, oder? Weil das in einem, das ist eine persönliche Entscheidung, ob ich das will oder nicht.
Also ist es dort, muss ich sagen, ist es auch gewesen. Es, ist, es hat einfach zu der Firmenkultur gehört. Mhm. Aber man hätte sich da können ausklinken, wenn man es will.
Gut. dann ist ja gut. Oder? Und ich glaube, das ist wichtig. Oder? Man darf wirklich die saubere Abgrenzung machen. Oder? Und ich glaube, und dort ist wirklich die Frage, wie machen die es mit so, eben, ihr habt ja sehr viel Persönliches, oder? In eurer Arbeit. Und könnt ihr das bewusst verbinden oder sagen ihr auch da, hey, wir trennen gewisse Sachen auch, oder?
Ich kann hier in erster Linie für mich reden, weil ich weiss, wie ich es handhabe. Ich sehe nicht, wie viel das meine Mitarbeitenden erzählen oder beziehungsweise nicht erzählen. Also ich weiss, dass sie vieles nicht erzählen. Wir machen zum Beispiel am Anfang von unserer Wochensitzung ein Check-in, wo offen ist, erzählt mir, was man gerade dran ist beim Arbeiten, was man gerade für Interviews abgemacht hat, so Sachen, was man gerade für Themen bearbeitet. Oder erzählt man, dass man am Wochenende das Büsi einschläfern musste. Also es ist einem dann selber überlassen, es ist beides willkommen. Ich bin fest auf Social Media unterwegs, nicht nur auf LinkedIn, sondern vor allem auf Instagram, mache dort viele Stories und habe mir sehr bewusst überlegt, was kommt dort hier und was nicht. Also es gibt einen grossen Teil von meinem Privatleben, ist gerade das, was ich am Anfang gesagt habe, dass ich in den Bergen unterwegs bin. Das ist für mich Freizeit, das ist für mich Zeit zum Auftanken. Das ist auch jetzt ein Aspekt, wo glaube ich, meine Community weiss, dass ich das gerne mache, aber ich nehme sie nicht mit. Und ähnlich, wenn es um Beziehungen geht, in meinem Privaten, wo ich möchte auch schützen davor. Also das überlege ich mir und da ziehe ich ganz bewusst eine Grenze. Auf der anderen Seite merke ich, dass heute funktioniert Marketing ganz allgemein. Kommunikation könnte man es vielleicht auch ausweiten, fest über Persönlichkeiten. Also es ist nicht umsonst so, dass ein Espresso mit dem George Clooney Werbung macht. Man braucht Gesichter, um Botschaften aufnehmen. Und darum, wenn ich möchte, Leute ein Bild vermitteln von einer, oder eine Vorstellung vermitteln von einem, ein Bild tönt vordergründig, ich habe mich jetzt gerade korrigiert, eine Vorstellung vermitteln von einem befreienden und sinnstiftenden, verbindenden Glauben an Gott, dann möchte ich Ihnen ja auch zeigen, wie das bei mir aussehen kann. Und ja, darum nehme ich Sie ein Stück weit mit.
Das finde ich mega schön und das erinnert mich gerade wieder daran, dass ich dort noch am Anfang bin. Mhm. Ich mache das noch sehr wenig.
Leute mitnehmen, meinst
du? Mitnehmen, mit meiner Persönlichkeit auch. Obwohl viele, wenn sie mich begegnen oder auch in Communities und so, wo ich drin bin, sagen immer wieder, da ist die Tiefe rum, oder? Und da struggle ich noch ein bisschen, oder was teile ich und was teile ich nicht.
Ich finde es auch sehr gut, wenn man sich das gut überlegt. Es gibt ja auch einen Überschuss an Selbstoffenbarung.
Genau, und genau mit dem struggle ich. Mhm. Weil das eine ist ja die eigene Geschichte, sondern es ist die Botschaft. Und ich bin fest überzeugt, dass die Erkenntnis aus der eigenen Reise das ist, was du nachher teilst. Und nicht die Reise selber. Also klar, wenn du noch Erkenntnis hast, musst du den Kontext dazu erzählen. Aber jetzt nicht, hey, Moment, ich muss jetzt noch kurz meine, weiß auch nicht, irgendetwas verarbeiten und jetzt teile ich alles. Oder? Bei berühmten Personen, okay, dürfen es machen, ist okay. Oder? Aber ich finde, das ja, muss jetzt nicht jeder machen. Oder? Und das ist ja dann auch der Prozess oder, vom Reflektieren, vom etwas auch können akzeptieren. Ich habe ja vorher auf dem Tisch bei euch unten ist ja so ein Text über Trauer und Trösten. Das ist ja ganz etwas Wichtiges, oder? Wo ich jetzt in meine Kindheit zurückschaue, oder nicht brüllen, oder so die ganzen Glaubenssätze, oder? Wo ich glaube, ja, da ist es jetzt in meiner Generation, ich weiß nicht, bei den Jungen, das ist vielleicht noch interessant, oder? Wie nimmst du wahr, gehen sie mit dem Gefühlsteil anders um? Also eben meine Generation ist wirklich, also ich bin wirklich mit dem Glaubenssatz aufgewachsen und habe lange gebraucht, das zuzulassen, die Trauer.
Ich glaube, Buben, Männer wachsen dort schon ein bisschen anders auf. Das kannst du viel besser beurteilen als ich. Ich nehme wahr, auch eine Entwicklung von, ich habe das gelernt in der gewaltfreien Kommunikation, dass ja das Gefühl ein Hinweis ist auf ein ungestilltes Bedürfnis. Und in dem Sinn, es nicht immer nur Sinn macht, die eigenen Gefühle einfach auszudrücken, sondern dem auch nachzugehen, was sagt mir jetzt die Angst aus? Die haben wir am Anfang angesprochen, vor was genau habe ich Angst? Oder, das kann man auch bei den positiv konnotierten Gefühlen machen. Was sagt das mir aus? Über was freue ich mich? Ah, okay, dann möchte ich das vielleicht mehr haben in meinem Leben. So Sachen. Also ich nehme da gewaltfreie Kommunikation wird immer mehr aufgenommen, zum Beispiel in der Klimabewegung. Und ich finde das eine sehr hilfreiche Art.
Ich habe gerade morgen ein Training in
GFK. Ah, schön. Freue mich für dich.
Sehr schön. Ich habe aber auch eine Aussage, das ist natürlich interessant, wenn du ein bisschen drin bist in dieser gewaltfreien Kommunikation. Ich habe auch schon gehört, dass es eben auch kann, es braucht wahrscheinlich eine gewisse Mastery, dass man nicht auch dort nicht übergriffig wird, oder? Weil eben, Bedürfnisse sind ja sehr persönlich, oder? Und dass man dann eben nicht dort übergriffig wird. Und bei uns in der Männerarbeit, die ich mache, eben privat, oder? Das ist ein privater Teil, oder eben auch Schattenarbeit, oder? Also das Shadowwork, wie es in der professionellen Sprache heisst. Geht es ja darum, den Teil, den ich in den Rucksack rühre, den ich mit mir rumschleppe, der schwer wird, der dann eben nachher vielfach eben auch für mich jetzt, oder, enorm stark mit dem religiösen, spirituellen Raum in Resonanz geht. Und ich dort auch sehr viele Antworten finde. Also mir ist es so gegangen. Und immer noch. Oder? Also jetzt vielleicht kurze Geschichte, oder? Das teile ich jetzt gerne. Ich glaube, es war Kommunion vor kurzem, eine Kommunion. Und ich hocke in der Kirche, stehe auf, es ist eine katholische Kirche, du stehst viel auf und ab. Also viel aufstehen, viel abhocken. Ob das jetzt sinnvoll ist, eine andere Frage. Aber ich bin da aufgestanden, schaue das Kreuz an und es fängt einfach irgendetwas in mir rein und es fließt nur noch. Also nur noch Tränen. Und ich konnte wirklich kaum mehr stehen.
Also ein gelöstes Gefühl? Oder ein
es war beides. Ich habe es dann nachher noch reflektiert und das dann nachher irgendwie festmachen mit meiner Geschichte. Hätte ich wahrscheinlich, eben, ich habe das vor 10 Jahren hätte das anders ausgesehen. Oder? Aber die Schattenarbeit, oder, wo dann wirklich einfach darum geht, dass du Leute hast, die dich begleiten, im Sachen aufstellen vor dir. Du bist aber auch Akteur, oder, in dem, was du aufstellst, um den Teil in dir, den du nicht sehen willst, sichtbar machen. Und du bist aber 100% in der ganzen Zeit in der Verantwortung. Also du gehst niemand, der dich nachher irgendetwas interpretiert, sondern es sind nur Fragen, die du bekommst. Das ist für mich so eine sehr reine Form von mit dem Unsichtbaren. Oder? Also ich sehe ja meistens das, was ich sehe, und das, was ich nicht sehe, sehe ich nicht. Wie geht die Religion mit dem um? Wie spielt der Teil in diesen Texten, die du ja jetzt sehr tief kennst, eine Rolle?
Also Religion hat ja sehr viel mit unsichtbaren Sachen zu tun. Also, das ist in dem Sinne überhaupt nicht fremd. Das gehört zum täglichen Brot vom gläubigen Mensch, sich Sachen zu vergegenwärtigen, die unsichtbar sind. Ich meine, wenn ich bete, dann rede ich zu einer Person, die ja nicht mit mir im Raum ist. Das macht es nicht einfacher. Gleichzeitig ist die Person nicht mehr da. Das macht es dann wiederum einfacher. Also, wie geht Religion damit um? Ich sehe sehr fest einen heilenden Impuls in Religion. Also das Bedürfnis, herzuschauen bei Sachen, und aber auch nicht einfach zum Wunder aufschürfen und zum Graben, sondern auch in der biblischen Geschichte geht es eigentlich immer darum, dass Leute psychisch und physisch gesund werden. Also dass Gott sich auch als, Jesus bezeichnet sich an einer Stelle als Arzt, und er sagt, ich bin nicht zu den gesunden Leuten gekommen, sondern zu den Kranken. Also, dass Und das wäre für mich auch der Maßstab einer Religion, dass sie nicht missbräuchlich ist, dass es dazu beiträgt, mir und meinem Gegenüber zum heil werden, also das Altswort heil, zum gesund werden, zum mich selber können sein, so wie ich angelegt bin, wie es, also angelegt im Sinne von geschaffen. Ja, und da gehört das Sichtbare dazu und da gehört das Unsichtbare dazu. Also nochmal ein Beispiel jetzt aus dem Neuen Testament. Jesus geht zu Leuten her, wo man sieht, ah ja, die haben eine Hautkrankheit, Aussatz heisst denn das in der Bibel, ich weiß nicht, ist das Lepra, ist das irgendetwas, die sind ganz sichtbar, sind die nicht gesund und er macht sie gesund. Es gibt dann so Wundergeschichten und es gibt aber auch Geschichten, die erzählt werden, wo die umstehenden Leute nicht merken, dass mit dieser Person etwas nicht stimmt. Und Jesus nimmt das wahr und sagt ihnen, ich sehe dich und du bist geliebt, so wie du bist. Ich glaube, das gehört beides zusammen. Die sichtbare und die unsichtbare Realität.
Ja, und das ist auch die tiefere Essenz. Oder? Also ich habe dann in den Nachgang von dieser Geschichte
Mit der Kommunion.
Habe ich das Weekend gemacht. Ich hatte eine Arbeit und dann hatte ich so einen Moment gehabt, wo eine Liedzeile von Amazing Grace, Once I was blind, now I see. Und ich habe das Lied kennt, kennen so viele Leute, oder? Und ich auch, was kennt. Aber ich habe nicht einmal die Lyrik gelesen. und am Wochenende habe ich eben so einen heilenden Moment gehabt. Und mir hat dann ein Kollege, der uns das miterleben durfte, hat gesagt, weißt du, vielleicht ist es ja genau das. Er hat dann auch den Namen genannt, den du jetzt gerade erwähnt hast. Also Jesus. Er hat gesagt, vielleicht war es genau so Arbeit, die dort zumal passiert ist.
Und dort hat man dem Dämonen gesagt, teilweise,
ja.
Oder?
Ja. Vielleicht spannend. Ist es da einfach, und heute macht man so Sachen, oder? Oder geht im Wald und will wieder die Natur berühren und hat irgendeine Berührung oder irgendeinen tiefen inneren Moment. Und ich glaube, das ist das, wo mir ein Herzensanliegen ist, oder? Dass die Menschen Raum bekommen und Raum auch nehmen für das. Und nicht zu machen oder die Arbeit dafür nutzen, oder? Sondern die Entwicklungsarbeit in sich innen, oder? Sich Raum nehmen für das.
Ich glaube, das kann auch sehr unkompliziert aussehen. Ich habe vorher gesagt, ich glaube, Schönheit ist auch wichtig für uns. Mhm. Eben, dass wir jetzt ohne irgendein Seminar oder irgendeinen Workshop in den Wald geht und joggt, mir tut das immer sehr gut. So die Schönheit zu sehen, jetzt gerade im Frühling, rund um mich herum an den Bergerlebnissen. Ich glaube, auch das kann sehr heilsam sein. Oder ein berührender Moment mit einer Person, wie man einen Tee trinkt. Oder ein Kind, das ich sehe, wo ich kenne, meinen Neffen, der mir sehr nahe steht, wo für mich so Heilung bringt, die Film. Also auch ohne, ich finde das Therapeutische auch wichtig, auch je nachdem, mit was für Schatten, dass man da konfrontiert ist. Und gleichzeitig braucht es manchmal ganz wenig.
Das sind ganz schöne, da könnte man wahrscheinlich jetzt den ganzen Tag drüber reden. Und was machen wir an einem anderen Ort? Und jetzt können wir vielleicht noch ein bisschen ins Aussen gehen. Wir leben jetzt in einer Zeit, wo ja nicht nur innere Schatten eine grosse Rolle spielen, sondern im Aussen sehr viele Schatten rum sind. Wie gehst du mit denen um? Oder du selber, aber auch, wie siehst du unseren Umgang als Gesellschaft?
Du hast mir die Frage im Voraus geschickt und ich bin ein bisschen ratlos dort, weil ich bin nicht eine grosse Aktivistin. Ich gehe immer wieder mal an Klimademos zum Beispiel. Mir ist es jetzt ganz pragmatisch wichtig, dass ich wählen und abstimmen kann, weil ich das Gefühl habe, auf politischer Ebene wird viel entschieden, wo ich mit meiner Stimme mitentscheiden kann. Das ist mir wichtig, das ist so die Baseline. Wir haben heute in der Redaktionssitzung Themen angesprochen, den Krieg im Nahen Osten, wo ich gerade einen Artikel gelesen habe, der mich sehr beschäftigt hat, den ich dann mitgenommen habe, die Sitzung, also innerlich mitgenommen habe, die Sitzung. und einfach gesagt, ich möchte darüber reden. Und ich habe es hilfreich gefunden, mit anderen Leuten darüber zu schwätzen, wie sie es wahrnehmen, habe mich dann weniger allein gefühlt, weil sie endlich überfordert sind. Es gibt viele Möglichkeiten, zum aktiv werden. Sei es mit Spenden, was Ungerechtigkeit in der Welt anbelangt, wo wir einfach in der Schweiz mit unserer privilegierten finanziellen Situation sicher auch etwas dazu beitragen können. Das darf man nicht unterschätzen, was das ausmacht. Auch politisch Unterschriften geben, Anliegen vertreten, die einem wichtig sind. Ich denke, es braucht das Grundverständnis, dass wir nicht allein sind auf der Welt, im Kleinen wie im Grossen. Also es kann mein eigenes Umfeld sein, das da manchmal im Vordergrund tritt. Manchmal sind es grosse Krisen der Welt, die mich beschäftigen und wo ich gerne herausfinden möchte, wo kann ich da meinen Beitrag dazu leisten, meine Verantwortung wahrnehmen. Das wechselt sich von mir aus immer ein bisschen ab. Und ich persönlich, ich habe auch nicht immer die gleiche Kapazität emotional, um mich dem überhaupt zu stellen. Das kann einem ja absolut überwältigen. Wie machst du das?
Eine gute Frage. ich kann es. Es gibt Momente, oder, wo ich. Ob es jetzt vom Fernsehen ist oder einen Artikel lese, was mich dann wirklich berührt. Und dann habe ich mich gelernt, zu reflektieren, warum berührt es mich. Und mit dem kann ich dann gut umgehen. Mhm. Dass ich es in meine Welt ziehe und sage, was ist jetzt der Grund? Oder? Und meine Trigger wird im Moment auch ein bisschen inflationär genutzt. Oder? Das triggert mich gerade dabei. Ja. Es ist einfach, ja, es berührt mich und das ist auch okay.
Es macht mich traurig, es macht mich hässig, man kann es ja auch benennen eigentlich.
Genau,
ja.
Richtig. Und der Trigger ist ja, wenn du Therapeuten fragst, oder, sie sagen eben genau, es wird ein bisschen inflationär gebraucht. Weil im eigentlichen Sinn ist es ja wirklich, wenn es mit einem Trauma oder etwas Tieferem zu tun hat, dann ist es ein Trigger und sonst ist es eben, es macht mich traurig, es macht mich und so weiter. Vielleicht ist es auch ein Zeichen, dass eine Unfähigkeit da ist, mit Gefühlen umzugehen. Und dort glaube ich eben, und darum mache ich auch das Gespräch mit dir, oder, zum aufzuzeigen, hey, eben die emotionale Intelligenz, die spirituelle Intelligenz, die gehört genauso in die Arbeitswelt, ins Machen hinein. Und darum auch Macher Geist, oder? Es ist ein bisschen mehr Geist bitte, oder? Beim Machen. Und nicht, ich stehe auf am Morgen und säckle einen 100-Meter-Lauf, im dümmsten Fall bis am Abend, oder? Und nachher habe ich das Gefühl, ich bin gestresst, ja, kein Wunder. Oder? Wenn ich nicht einmal mir überlege, wie ist die Zeit mit mir, wie gehe ich mit Zeit um und wie ist die Zeit mit mir umgegangen, was ist die Zeit überhaupt, oder? Dann muss ich mich nicht wundern, oder? Wenn ich dann auch mit diesen äußeren Schatten, wo wir jetzt gerade gewesen sind, dann nicht wirklich reif kann umgehen, oder? Das dann mich überfraut oder übermannt, also, oder? Und darum, ja, ich glaube, wir haben alle eine riesige Herausforderung, oder? Und ich sage dort auch, um zurückzugehen, was du gesagt hast, ich kann dann wählen, oder? Ja, dann kann ich etwas machen, oder? Und ich habe dann, in dem Moment, wo du das gesagt hast, gesagt, super, gehen wählen, aber, und dann kommt es aber, oder eben ein und, vielleicht besser, nicht ein ja, aber, sondern ein ja, und, ein und machen etwas, oder? Überlegen euch, wo kann ich Einfluss nehmen, wo kann ich etwas in meinem eigenen Leben, wirklich in der Kontrolle, die ich kann, etwas ändern. Mit das hat wiederum, ist wie ein Stein, wo ich ins Wasser rührst und dann gibt es Wellen. Und von dem braucht es mehr. Oder? Und nicht, ich mache mir Sorgen. Oder? Klar ist es eine riesige Tragödie. Oder? Und all die menschlichen Schicksale, ob es jetzt Ukraine ist oder ob es Nahen Osten ist. Oder? Und noch ganz viele andere Herde. Oder? Aber ich kann mich dann entscheiden und ich bewundere all die, die dann sagen, ich gehe unterstützen vor Ort. Oder? Bewundere all, die das machen. Aber es nützt nichts, wenn ich Mitleid schicke. Oder mit Gefühl, ja, aber Mitleid nützt denen auch nichts. Oder? Also entweder berührt es mich und dann gehe ich unterstützen und helfen. Oder ich sage, hey, komm, wir machen da etwas anders, dass das vielleicht irgendwann nicht mehr muss passieren. Oder? Und ich engagiere mich da für etwas. Oder? Ob es jetzt in der Kirche ist oder in der Wirtschaft, egal wo. Oder? Aber ich gehe als ganzes Wesen rein. Und dann passieren so Sachen gar nicht.
Das wäre so der Anfang, oder, für eine bessere, für eine himmlischere Welt. Ich sehe das eine mega fest im Engagement, das andere aber auch im gemeinsam auch trauern und zulassen, dass es einfach eine Überforderung ist, weil es gibt Sachen, die man nicht lösen kann. Es gibt auch Sachen im persönlichen Leben, wo man konfrontiert ist damit, wo man sich hilflos fühlt und nicht machen kann. Und ich denke, da bietet die christliche Tradition auch viel Anschlusspunkte. Also der eine hilft, wenn sie in eine Kirche gehen können und ein Kerzchen anzünden und das ein Stück weit so abgeben oder in einem sprachlichen Gebet formulieren oder Musik hören, Texte lesen, wo andere Leute die Trauer und das Bedauern und die Wut und das Unverständnis auch schon ausgedrückt haben. Ich finde, es ist auch wichtig, dass man manchmal auch anerkennt, dass man nicht Ressourcen hat, um sich zu engagieren und dann trotzdem das auch abgeben kann und nicht muss mit sich herumtragen.
Ich finde, du sprichst etwas Wunderbares an, weil ich habe gerade diese Tage noch einen wirklich sehr tollen Text von Joël Luc Gasselin, den ich persönlich kenne, den ich sehr schätze, für seine sehr tiefen, analytischen Texte. Mhm. Und der Text ist gerade zum Xnovieren.
Ja, ich habe ihn offen in meinem Browser und noch nicht gelesen.
Ich habe ihm gratuliert zu dem Text und es geht genau um das, was du angesprochen hast, oder, am Schluss. Und ich glaube, wir brauchen wieder mehr, eben, ob es jetzt digitale Lager für, ob es Kirchen sind, egal wo, oder, wo wir können gemeinsam Abschied nehmen von Sachen, die wir einfach nicht mehr brauchen. Mhm. Oder? Und das ist das, was Xnovieren ist. Oder? Wir können uns gemeinsam verständigen, was wir nicht mehr brauchen. Und das werden wir auf der Meta-Ebene nicht schaffen, aber im Kleinen schaffen wir es. Und wir können es in der Familie anfangen. Wir können, was ja auch ein spirituelles Zentrum ist, die Familie ist das Ich. Oder? Wenn wir dort anfangen, oder, und dann in der Gemeinschaft, in den Dörfern, in den Vereinen uns auch klar werden, was brauchen wir nicht mehr? Ja. Was kommt dir zum Exnovieren gerade spontan für Bilder?
Wir hatten letzte Woche einen Abteilungsretreten, wo jemand aus der Kirche Entwicklung kam ist und über Exnovation geredet hat. Mhm. Was sehr spannend gefunden. Und herausfordernd auch, zum Überlegen, wo wir haben beim Reflabs Prinzip, wir lassen tote Pferde liegen und schleppen sie nicht mit. Das heisst, bei diesen Podcasts, die wir haben, zum Beispiel gibt es auch einige, die wir abgeschlossen haben, die nicht mehr weitergeführt werden. Und das ist jedes Mal ein bisschen schmerzhaft und gleichzeitig setzt es Ressourcen frei, um neue Sachen zu träumen.
Das ist wunderschön. Wenn das Thema könnte auch nochmal einen eigenen Podcast geben. Aber da vielleicht noch ein Gedanke. Also ich komme immer wieder auch Momente über, oder, von lauter Positivität und wir wollen vorwärts und so. Ist so wichtig, oder, dass wir haben ein Problem. Ja, wir haben eins. Oder? Und jetzt fühlen wir mal dort drin, wie geht es dabei? Und was ist jetzt dort drin, das, was wir dafür verabschieden dürfen? Und dann einfach auch mal vielleicht sagen, ja, jetzt machen wir mal ein kleines Trauerritual. Es kann etwas Kleines sein, oder? Wo wir sagen, hey, jetzt lassen wir das los. Oder?
Was hast du zuletzt verabschiedet? Etwas, was du magst erzählen?
Ich habe vor eineinhalb Jahren etwas ganz Grosses verabschieden. Das möchte ich jetzt hier nicht erzählen, das habe ich an einem anderen Ort schon mal erzählt. Darum ist jetzt gerade so in einer Lehre rum, weil so bewusst habe ich es jetzt auch nicht gerade gemacht. Ich habe es aber gemacht, und zwar an dem Workshop, vor zwei Wochen, wo ich vorher darüber geredet habe. Ja, dort habe ich einen sehr existenziellen Glaubenssatz verabschiedet.
Mhm, schön.
Ja, und hat mich in der Beziehung zu einem wichtigen Menschen jetzt wirklich ganz anders. Ich sehe jetzt anders drauf. Nicht mehr die trennenden Gefühle, die Schamthemen und so, sondern ganz anders. Und das habe ich dort verabschiedet. Und beruflich ist es jetzt gerade aktuell, ich habe vorhin noch mit jemandem geredet, was darum geht, einen Verein zu liquidieren. Und dort geht es jetzt auch darum, oder? Das mache ich aber für mich selber, weil ich weiss, die anderen, ihnen geht es nicht gleich. Oder? Sie sagen, der Reis geht weiter. Ja, für mich geht der Reis auch weiter. Und wir tun es einfach überführen. Oder das ist dann dort die Story. Und für mich ist aber schon auch nochmal, und ich bin auch das jetzt in den letzten Monaten, ich habe halt länger gebraucht. Oder? Wir haben das im Januar schon besprochen und ich habe einfach länger gebraucht bis jetzt. Und merke, das geht auch. Oder? Das kann auch ein Abschied sein, ohne dass ich jetzt das Ritual um das Kerzchen anzünde oder so. Sondern einfach, dass ich mir halt einfach Zeit nehme, die Zeit, die es braucht. Und nicht gerade, hey, wir sind jetzt in der Nonplusultra-Wirtschaft oder was auch immer. Und nein, vielleicht braucht es einfach etwas ein bisschen länger. Und damit habe ich dann auch traurig Abschied genommen, exnoviert. So. Dann sind wir jetzt eine gute Stunde dran. Und dann würde ich sagen, versuchen wir noch einen Abschluss zu finden. Und im Gespräch ich hatte so ein bisschen eine letzte Frage, die ich mir aufgeschrieben habe und die dann geteilt habe, ist so ein bisschen ein Anliegen, wo ich auch in aller Verletzlichkeit, oder? Wenn ich selber auch nicht viel in der Kirche bin, sondern nur wenn Einladungen sind, ja, sind wir auf dem Holzweg, wenn wir alle, sage ich, einfach immer mehr Leute austreten, oder? Aus welcher Kirche auch immer. Oder welcher religiösen Gemeinschaft oder spirituellen Gemeinschaft auch immer. Oder braucht es eben das als postinstitutionelle Christin? Braucht es eben auch dort nicht mehr den Verein in der Zukunft? Wie siehst du das Thema?
Ich finde, Kirchen sind im Moment ein sehr interessanter Punkt, jetzt aus der Innensicht. Mhm. Zum einen, was ich jetzt nicht möchte ansprechen, sind die ganzen Missbrauchsstudien, die publik werden und wo auch viele Leute zum Anlass nehmen, zum Austreten. Ich kann das nachvollziehen. Ich sehe auch, dass die Kirche, und die Kirche besteht immer aus Leuten, die in der Kirche arbeiten. Und die Strukturen, du hast da das Bild gebracht mit intern und extern, individuell und kollektiv, das besteht ja alles aus Leuten. Und da ist im Moment da ist recht viel Bewegung drin. Also Leute jetzt bei mir hier im RefLab, ich sehe das aber auch in anderen Landeskirchen, ich sehe das im ganzen deutschsprachigen Raum, Leute, die wollen, dass die Kirche sich ändert, dass sie partizipativer wird, dass sie machtsamer wird, dass sie, also machtsam ist das Wortspiel von achtsam und Macht. Es hat Sabrina Müller und Jasmin Zuner haben da dazu in der Kirche viel gearbeitet. Da ist sehr viel Bewegung drin und das macht auch Möglichkeiten auf. Also ich glaube, jetzt ist eigentlich ein schlechter Moment, um aus der Kirche austreten, aus Enttäuschung. Weil wenn man aus Enttäuschung austritt, dann heisst das, dass es einem eigentlich etwas bedeuten will. Ich glaube, jetzt hat es ganz viel Raum, um aktiv werden selber, um können sagen, auf was hat man Lust. Also es gibt zum Beispiel in der Zürcher Landeskirche einen Innovationskredit, wo man kann Projekte einreichen und Geld bekommt dafür, im besten Fall, dass man die durchführen kann. Das gibt es auch im Kanton Bern, so etwas. Also Leute, die Ideen haben, wie Spiritualität heute könnte aussehen in einer christlichen Tradition oder in einer christlich prägten Welt, haben eigentlich viel Bewegungsfreiheit. Von dem her, mich macht es traurig, wenn Leute austreten, weil ich finde, man vergibt auch eine Chance. Wenn es einem nichts bedeutet und nie etwas bedeutet hat, dann kann ich es sehr gut nachvollziehen. Aber gleichzeitig, wenn man da noch im Funken Wert drin sieht, dann gibt es ja, konstruktivere Wege, um mit der Enttäuschung umzugehen.
Was für eine schöne Einladung. Danke, Evelyn. Passt super im Machergeist. Mhm. Und meine letzte Frage ist meistens die gleiche. Und zwar, was gibst du mir auf den Weg?
Ich gebe dir jetzt kein Sagen auf den Weg, gell? Können wir vielleicht erwarten von einer Theologin. Nein, ich finde, wenn ich so mein Leben anschaue, dann bin ich überzeugt davon, dass Beziehungen das Wichtigste sind im Menschsein. Für mich sind Beziehungen der Sinn vom Leben, zu mir selber, zu anderen Leuten, zum grossen Ganzen. Und ich bin auch immer einfach überrascht, wie viel Magie das passiert. Also ich brauche jetzt den Ausdruck völlig unreflektiert. Dass wenn Leute zusammen sind, wenn Leute Ideen spinnen, wenn Leute zusammen essen, einander tröstet, miteinander lachen, da passiert so viel. Ich fände es mega cool, wenn die den Podcast hören, sich auch das überlegen, wenn sie aufhören hören, welche Beziehung möchte ich jetzt pflegen.
Danke vielmals, berührt mich gerade und möchte jetzt da auch Punkt machen. Danke vielmals für das wunderbare Gespräch und auf ein anderes Mal.
Danke vielmals für die Einladung und auch dir für das Gespräch. Ich habe es sehr, sehr tief gefunden. Mhm.
Merci vielmals.